Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Forschung im Gespräch. Heute bin ich in Duisburg am Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme. Ich spreche mit Dr. Rupert Henn, einem der Leiter des DST. Hallo, Herr Henn.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie heute Zeit für mich haben für dieses Gespräch. Wie immer, bevor wir ins richtige Gespräch einsteigen, gerne einen kurzen Steckbrief vom DST.
Ja, das DST ist gegründet worden als Schiffbauversuchsanstalt 1954. Damals tatsächlich als klassische Versuchsanstalt. Das heißt, der Schwerpunkt lag darin, mit Modelluntersuchungen die Schiffseigenschaften zu bestimmen und dann die Prognose für das große Schiff herzustellen. Wir haben aber dann im Laufe der Zeit unsere Tätigkeit erweitert, unsere Untersuchungsfelder erweitert und haben uns dann auch umbenannt in Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, um damit auszudrücken, dass wir inzwischen alle Themen bearbeiten, die irgendwie mit der Binnen- und Küstenschifffahrt zu tun haben.
Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen am Institut?
Wir sind zurzeit etwas über 40 Mitarbeiter.
Und Sie haben riesige Wassertanks in Ihrem Institut, wo Sie dann entsprechende Versuche machen können.
Ja, wir nennen es eher Wasserbecken.
Okay.
Oder klassisch den Schleppkanal. Das heißt, es ist ein großes Becken, das ist 200 Meter lang, ungefähr 10 Meter breit. Und die Wassertiefe können wir beliebig einstellen bis zu 1,20 Meter. Da führen wir die Versuche durch. Wir haben dann noch weitere Becken, einen Tiefwasserkanal, der bis zu 3 Meter tief ist, und ein Manövrierbecken, das groß ist, in dem wir Manövrierversuche durchführen können. Und in diesen Becken können wir Modellschiffen oder mit Schiffen im Modellmaßstab, also das sind ja schon echte Schiffe, echte wissenschaftliche Untersuchungsobjekte, mit denen können wir dann eben alle Versuche durchführen, die zur Bestimmung der Eigenschaften der großen Schiffe dann entscheidend sind.
Ja, da würde ich gleich noch mal im Gespräch genauer darauf eingehen, was Sie denn alles so messen können in dieser Versuchseinrichtung, die Sie da machen. Ein Institut für Schiffstechnik im Binnenland Nordrhein-Westfalen überrascht ja so ein bisschen auf den ersten Blick. Wie kommt es, dass Sie in Duisburg angesiedelt sind? Gibt es noch Schiffsbau in Nordrhein-Westfalen?
Also Schiffsbau ist die eine Sache. Der Schiffsbau generell in Deutschland ist sehr stark zurückgegangen. Wir haben nur noch sehr wenige Werften, die also Neubauten durchführen. Und dann noch so einige Reparaturwerften. Also das, was wir klassisch hier in Duisburg hatten, mit, ich glaube, 4 Werften, die wir früher hatten. Diese Situation haben wir nicht mehr. Trotzdem ist Nordrhein-Westfalen noch das Binnenschifffahrtsland in Deutschland, also das Bundesland mit dem meisten Binnenschiffsverkehr. Ganz einfach daher, dass der Rhein eben der größte Fluss in Europa ist und damit eben auch die Transportader für die Binnenschifffahrt. Und der Rhein geht durch Nordrhein-Westfalen, und das heißt, alles, was von den Seehäfen ankommt aus dem Import in Rotterdam, in Antwerpen oder in Amsterdam, das kommt eben dann über Nordrhein-Westfalen nach Deutschland. Und da ist natürlich Nordrhein-Westfalen als Industrieland erstmal ein großer Abnehmer, aber es geht dann eben auch weiter durch Nordrhein-Westfalen zu den anderen Chemiestandorten, am Rhein zum Beispiel.
Jetzt sind Sie ein Institut für Schiffstechnik. Welche Aspekte der Schiffstechnik werden denn hier untersucht?
Das wichtigste Gebiet, das ist immer noch die Schiffsentwicklung. Das heißt also von der Skizze auf dem Papier, von dem ersten Entwurf bis nachher zur wirklich Festlegung der Formgebung, das kann alles bei uns untersucht werden. Beim Schiff ist die wichtigste Eigenschaft der Energieverbrauch. Das heißt also, welche Leistung braucht man, um welche Geschwindigkeit zu erreichen. Da ist das Schiff auch unschlagbar günstig im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern wie Eisenbahn oder LKW. Dann gibt es aber weitere Eigenschaften, die interessant sind. Wie gut kann das Schiff manövrieren? Wie verhält sich das Schiff in Wellen? Also wie ist das Seeverhalten des Schiffes? Und so gibt es viele Eigenschaften, die am Schiff untersucht werden müssen. Und die können wir alle hier untersuchen.
Und da geht es im Wesentlichen um die äußere Form eines Schiffes? Oder Gewichtsverteilung, also was sind so Aspekte, die da eine Rolle spielen?
Das Wichtigste ist die äußerste Form, genau. Die Formgebung nennen wir das. Das heißt also, welche Form hat die Hülle des Schiffs? Was dann in dem Schiff passiert, ist zweitrangig. Also was dann mit dem Schiff transportiert wird, ist unabhängig von der Form. Es gibt natürlich gewisse Randbedingungen, die dann auch die Form beeinflussen können. Das heißt, die große Frage ist zum Beispiel, hat das Schiff 1 oder 2 Propeller oder vielleicht sogar 3 Propeller? Das bestimmt schon die Form ganz erheblich. Dann sehen wir klassische Unterschiede zwischen Fahrgastschiffsformen und Güterschiffsformen, sodass wir schon von dem Einsatzzweck des Schiffs, von seinem Transportgut auch auf die Form schließen können. Aber die entscheidende Eigenschaft ist die äußere Form des Schiffes.
Dafür bauen Sie dann hier aufwendige Modelle, die das 1:1 abbilden. Wie groß sind dann die Modelle, die Sie einsetzen?
Ja, der erste Schritt ist sogar erstmal die Computerberechnung. Das heißt also, Es gibt einen ersten Entwurf der Form, der meistens aus Erfahrung des Entwerfers kommt. Ingenieursmäßig weiß man, wie ein Schiff ungefähr aussehen muss. Und dieser Entwurf wird dann in einer Strömungssimulation im Computer sozusagen simuliert. Das heißt, wir berechnen die Umströmung des Schiffes und finden dann Problemstellen in der Form, wo wir sagen, die Form müsste verändert werden, damit das Schiff besser wird. Das kann in vielen Schritten passieren, in vielen Iterationsschritten. Und wenn wir dann sagen, in der Computerberechnung haben wir jetzt die beste Form gefunden unter den gegebenen Randbedingungen, dann wird ein Modell gebaut aus Holz und das wird im Schleppkanal dann untersucht. Das heißt, das Schiff wird durch das Wasser gezogen, um dann die Kräfte zu messen, oder es wird durch einen eigenen Propeller angetrieben. Dann werden entsprechend alle Eigenschaften untersucht, die das Schiff hat.
Wir haben ja bei unserem Rundgang durch Ihre Hallen hier den großen 200 Meter langen Wassertank gesehen, mit den großen Modellen, die Sie erzeugen. Was passiert denn jetzt genau, wenn Sie so eine Simulation fahren?
Ja, wenn wir einen Modellversuch durchführen, dann gibt es verschiedene Arten des Modellversuchs. Entscheidend erstmal beim Modellversuch ist, dass die Wassertiefe maßstäblich ist. Das heißt also, wenn wir eine Originalwassertiefe haben, dann muss sie durch den Maßstabsfaktor wirklich dann dividiert werden, damit alle Strömungseffekte im Hinterschiff, unter dem Schiff wirklich abgebildet werden. Und dann gibt es klassisch erstmal den Widerstandsversuch. Das heißt, das Schiff fährt ohne Propeller, ohne Ruder durchs Wasser, wird es gezogen und wir messen die Kräfte, die auf den Rumpf wirken. Und der zweite Schritt ist dann der Propulsionsversuch. Das heißt, das Schiff bekommt einen Propeller, bekommt auch eine Ruderanlage und dann fährt das Schiff aus eigener Kraft und wir messen dann die Leistung, die der Propeller braucht und messen vor allem die Wechselwirkung zwischen Rumpf und Propeller. Diese Eigenschaften sind ganz wichtig für den Propellerentwerfer, der später für das richtige Schiff den optimalen Propeller dann entwirft und baut.
Und wieso muss so ein Tank so lang sein? Was ändert sich von den ersten 10 Metern auf die Strecke von 200 Meter?
Im flachen Wasser haben wir leider das Problem, dass sich spezielle Wellenformen ausbilden, auch während des Modellversuchs, die eigentlich störend sind, die also dann in der kontinuierlichen Fahrt nicht mehr auftauchen. Und wir brauchen eine sehr lange Vorlaufstrecke im Modellversuch, bis sozusagen sich ein, wir nennen es stationäres Wellensystem, eingestellt hat. Und da sind 200 Meter schon ziemlich kurz. Wir hätten für manche Versuche auch gerne 300 Meter Länge.
Und was passiert, wenn man sowas nicht richtig macht? Also wenn man das fehlkonstruiert, kann das Schiff dann nicht manövrieren? Oder was sind die Probleme, die dann dabei auftauchen?
Also tatsächlich kann durch eine schlechte Gestaltung des Hinterschiffes der Leistungsbedarf verdoppelt werden. Wenn ich einfach sozusagen ohne Voruntersuchung ein Schiff mache und mich dabei sozusagen vertue, dann kann es sein, dass ich ein Schiff habe, was doppelt so viel Leistung braucht, wie es eigentlich nötig wäre. Deswegen machen wir vorab diese Untersuchung, die Optimierung. Und es ist eben heute immer noch so, dass die Strömung im flachen Wasser sehr komplex ist, dass also die Berechnungen, die wir durchführen, die Simulation im Computer, noch nicht ausreichend genau sind. Und es erfordert immer noch den Modellversuch, um diese Werte, die Propulsionsleistung, exakt bestimmen zu können.
Und warum ist das so?
Also wir haben zwischen dem Schiffsboden und dem Gewässerboden haben wir eine, zum Teil eine sehr enge Strömung, die durch starke Verwirbelung geprägt ist. Und diese Verwirbelungen kann man in der Computerberechnung nur sehr schlecht auflösen. Das heißt also, wir kennen in der oder erfinden in der Computerberechnung nicht alle Details wieder, die in der Realität wiederfinden. Das wäre theoretisch auch möglich. Das heißt, wir könnten auch in der Berechnung alles vollständig abbilden. Diese Berechnungen würden dann aber sehr, sehr lange dauern. Und dann ist es einfacher, dann den Modellversuch durchzuführen, um die letzten Details abbilden zu können.
Und wer sind so Ihre Kunden? Wer kommt zu Ihnen, um diese Messung machen zu lassen?
Das sind in der Regel die Schiffsbetreiber. Das heißt, die Schiffsbetreiber haben von einem Entwurfsbüro einen ersten Entwurf bekommen und kommen dann zu uns, um diesen prüfen zu lassen. Also einmal die Bestätigung zu finden, dass dieser Entwurf gut ist oder eben auch, um noch gewisse Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Das heißt also, die Räder oder auch Partikuliere, das sind unsere Hauptkunden.
Wenn Sie jetzt heute so auf den aktuellen Schiffbau gucken, ich meine, Schiffe gibt schon tausende von Jahren, auf dem Rhein fahren auch jede Menge Binnenschiffe. Ist denn eigentlich jedes neue Schiff individuell gestaltet oder gibt es auch so fertige Baureihen, die immer wieder gebaut werden?
Tatsächlich sind die Schiffe sehr individuell. Es ist selten, dass mal kleine Serien von Schiffen gebaut werden, die dann identisch sind. Wir haben grundsätzlich auf den europäischen Wasserstraßen bestimmte Schiffsklassen. Das heißt, es gibt typische Längen und Breiten von Schiffen. Aber die Abmessungen zum Beispiel alleine sind schon sehr individuell, hängen vom Räder ab und vom jeweiligen Einsatzzweck. Das heißt also, es gibt zum Beispiel Schiffe, das Standardschiff heute auf dem Rhein ist 110 Meter lang, Es gibt aber Schiffe, die sind 105 Meter lang, weil die Schleusen auf dem Neckar nur 105 Meter lange Schiffe zulassen. Das heißt, wenn ein Reeder jetzt ein neues Schiff bauen lässt und entwerfen lässt, dann muss er sich überlegen, nehme ich ein 110 Meter langes Schiff, was die zum Beispiel die Besatzungsvorschriften, die Grenzen der Besatzungsvorschriften ideal ausreizt, hat aber dann ein Schiff, was eben nicht auf dem Neckar operieren kann. Wenn er noch nicht sicher ist, ob er vielleicht in den nächsten 50 Jahren, denn so lange hält ein Schiff, nicht doch vielleicht auf dem Neckar fahren will, ist es eine Überlegung, das Schiff noch 105 Meter lang zu bauen. Je nachdem, wie schnell das Schiff fahren soll, je nachdem, auf welchen Gewässern es fahren soll, welche Strömungsverhältnisse dort herrschen, welche Wassertiefen, werden individuelle Schiffe gefertigt. Und auch bei Kleinserien stellt man zum Beispiel fest, dass wenn ein Schiff gebaut wird, schon mit der Idee, dass man das als Serienschiff baut, also Serie heißt so vielleicht bis zu 6 Schiffe gleicher Bauart, kann es sein, dass man im ersten Schiff feststellt, dass doch kleine Modifikationen besser sind und dann würde man das zweite Schiff dann doch wieder leicht abgewandelt bauen.
Und wenn Sie so auf den Schiffbau heute gucken, was verändert sich gerade so im Schiffbau? Werden wir bald völlig andere Schiffe auf dem Rhein schippern sehen?
Es gibt 3 große Herausforderungen, vor denen die Binnenschifffahrt steht. Das eine ist der Klimawandel und da muss es eine Anpassung an den Klimafolgen geben. Das heißt also, wir haben auf dem Rhein sehr stark schwankende Wasserstände in Zukunft. Augenblick oder in der Vergangenheit wurde der Rhein gespeist im Sommer durch die abschmelzenden Gletscher aus den Alpen, was dazu geführt hat, dass wir einen relativ konstanten Wasserpegel hatten. Das wird weniger werden. Das heißt, wenn die Gletscher abgeschmolzen sind und wir haben jetzt zum Teil jetzt schon einen sehr starken Rückgang, jetzt schon zu schwankenden Rheinpegeln führt das dazu, dass die Schiffe auch bei geringer Wassertiefe operieren müssen. Das führt dazu, dass man eben Schiffe entsprechend anpassen muss oder die Flottenstruktur anpassen muss. Es ist halt immer so, dass je größer ein Schiff ist, desto effizienter ist es. Deswegen wurden in den letzten Jahrzehnten die Schiffe immer größer, auch mit einem immer größeren Tiefgang. Diese Schiffe können aber im flachen Wasser eben nicht mehr fahren. Und jetzt muss man einen guten Kompromiss darstellen zwischen der maximalen Tragfähigkeit bei tiefen Wasserständen, aber auch einer noch erträglichen Fahrtüchtigkeit und Tragfähigkeit bei niedrigen Wasserständen. Insofern werden also die Schiffe jetzt angepasst und die neuen Schiffe werden eigentlich alle so ausgerichtet, dass sie auch bei geringen Wassertiefen immer noch ausreichend operieren können, auch eine Tragfähigkeit haben.
Was kann man tun, um den Tiefgang zu verringern bei so einem Schiff?
Am Ende ist das simple Physik. Die Tragfähigkeit des Schiffes ergibt sich aus dem verdrängten Wasservolumen. Wenn also die Tiefe begrenzt ist, wenn die Wassertiefe begrenzt ist, dann auch der Tiefgang des Schiffes, muss das Schiff eben länger und breiter werden. Und das sehen wir jetzt auch. Wir haben auf dem Rhein, wo früher das klassische Schiff 11,40 Meter war oder 11,45 Meter, weil das die maximale Breite für die Schleusen war, entscheiden sich inzwischen viele Reeder, die Schiffe größer zu machen, 13,50 Meter breit, 17 Meter breit sogar, die also dann nicht mehr in die Flüsse fahren können, das heißt also nicht mehr durch die Schleusen gehen können, aber auf dem Rhein eben mit der größeren Breite auch bei Niedrigwasser eine große Tragfähigkeit haben. Wir sehen auch, dass die Länge entsprechend angepasst wird. Das heißt also, neue Schiffe sind dann nicht mehr 110 Meter lang, sondern die sind dann 135 Meter lang. Das ist eine typische Länge, zum Teil aber auch noch länger. Oder diese Schiffe werden dann direkt als Koppelverband konzipiert. Das heißt, man geht davon aus, dass die Schiffe mit einem normalen Schiff fahren und einem vorgespannten Leichter.
Ich weiß das gar nicht, wie weit kann man denn ohne zu schleusen den Rhein nach Süden fahren? Kann man da bis Ludwigshafen oder noch weiter?
Ohne? Ja, Sie können bis Iffelsheim, da ist dann die erste Schleuse. Ja, das ist dann am Oberrhein. Also Sie können schon ziemlich weit fahren. Sie können im Grunde alle Industriezentren erreichen am Rhein bis auf Basel. Das heißt, wenn Sie nach Basel wollen, dann müssen Sie durch die Schleuse.
Für die größeren Schiffe gibt es ja auch kein Problem. Die können dann also durchfahren, zumindest bis zur BASF.
Da können die durchfahren. So ein Schiff zum Beispiel ist ja bei uns auch entwickelt oder mitentwickelt worden. Das ist die Stolt-Ludwigshafen. Eins der ersten großen neuen Schiffe, die eben gerade zur Versorgung der Chemiestandorte auch bei Niedrigwasserperioden geeignet ist.
Was wird denn im Wesentlichen transportiert über die Binnenschifffahrt?
Die klassischen Transportgüter sind natürlich Massengüter. Das Binnenschiff ist immer gut, wenn es darum geht, große Mengen zu transportieren. Das heißt also entweder Schüttgüter oder Tankgüter. Das war früher klassisch Kohle und Erz, was wir jetzt noch zu den Stahlstandorten in Duisburg immer noch haben. Das sind aber auch eben Kraftstoffe, also Kohlenwasserstoffe als Tankgut oder auch dann eben große Chemieprodukte. Das können Säuren sein, Salzsäure, Schwefelsäure, was also alles in großen Tankern transportiert wird. Das wird sich wandeln, wenn die Entwicklung zur Dekarbonisierung weitergeht. Das heißt, wir werden irgendwann in mittlerer Zukunft die Stahlproduktion von der Kohle umgestellt haben auf Wasserstoff. Und dann ist die Frage, ob der Wasserstoff aus der Pipeline kommt, ob der Wasserstoff vor Ort mit einem Elektrolyseur erzeugt wird oder ob der Wasserstoff mit einem Tankschiff kommt. Wir sehen, dass in den Chemiestandorten die Versorgung eigentlich immer noch mit dem Tankschiff erfolgen wird, denn vielleicht bis auf wenige standardisierte Kraftstoffe, was wir früher im Erdgas hatten, das könnte sein, dass das über die Pipelines weiter bleibt als Wasserstoff. Alle anderen Transporte sind eigentlich nur mit dem Schiff möglich, weil das Schiff sehr flexibel ist. Es ist zum Beispiel nicht klar, welcher Energieträger nachher wirklich die Hauptlast tragen wird. Wird es also Wasserstoff sein? Wird es Ammoniak sein? Wird es Methanol sein? Und da ist das Schiff einfach flexibler, weil ich das Schiff beliebig befüllen kann. Eine Pipeline-Struktur zum Beispiel könnte ich nicht einfach umstellen. Das heißt also, ja, das Schiff wird weiterhin diese großen Mengen transportieren. Eine weitere Transportaufgabe könnte sein Kohlendioxidtransporte. Das heißt, wenn die Kohlendioxide im Sinne von Carbon Capture Storage wieder in die Erde gepumpt werden, dann wird dieser Transport erstmal auch mit dem Schiff erfolgen. Dann gibt es andere Transporte, auch Massentransporte, sei es jetzt Schrott, sei es auch Abfallentsorgung, also Abfall im Sinne zum Beispiel von alten Straßenbelägen, Asphalt, der wieder aufbereitet wird, der wird mit dem Schiff transportiert, von der Abbruchstelle bis zu dem Entsorgungsbetrieb, das ist im Augenblick viel, passiert ja viel in Holland, was recycelt wird, das heißt also der alte Asphalt wird recycelt zu neuem Asphalt. All diese Massentransporte können nur mit dem Schiff erfolgen, weil die Transportkapazität nur da verfügbar ist. Und dann sehen wir den starken Trend auch, dass eben die Binnenschifffahrt inzwischen auch Containertransporte übernimmt. Dann nicht individuell, sondern die Transporte werden gesammelt in einem Hafen und dann eben in einem quasi Linienverkehr bis zum Exporthafen gebracht.
Wenn man so ein Binnenschiff jetzt mal mit LKWs vergleicht, wie viel Diesel braucht ein Binnenschiff im Vergleich zu den LKW, die die gleiche Menge transportieren?
Ich sag mal, das typische Binnenschiff ersetzt ungefähr 150 LKWs. Vom Energieverbrauch liegen wir ungefähr bei einem Drittel. Das heißt also, ein Binnenschiff braucht so viel Treibstoff wie 50 LKWs, transportiert aber die dreifache Menge eben.
Und so neue Antriebsformen, spielen die eine Rolle? Also vielleicht auch Brennstoffzellen, sieht man sowas schon? Gibt es Möglichkeiten, auch die Binnenschiffe zu dekarbonisieren?
Es gibt ja sehr, sehr enge Vorgaben durch die EU. Das Ziel ist es, dass bis 2030 ungefähr 30% der Flotte dekarbonisiert ist oder emissionsfrei fährt. Und bis 2050 soll der größte Teil der Flotte dekarbonisiert sein. Das sind sehr ambitionierte Ziele. Die werden, denke ich, nicht erreicht werden können. Bis 2050 haben wir nur noch 25 Jahre. Bis dahin müssten ungefähr 6000 Schiffe mindestens umgerüstet sein. Das ist also kaum zu realisieren. Wir haben vor allem das Problem, dass es keine Technik im Augenblick verfügbar gibt, die marktreif ist. Das heißt also, es gibt einzelne Schiffe als Testträger, die zum Beispiel Brennstoffzellen ausprobieren, wasserstoffbasiert im Augenblick auch nur. Es gibt einzelne Schiffe, die mit elektrischen Antrieben fahren. Bei den batterieelektrischen Antrieben, die inzwischen einige Schiffe haben, sehen wir aber, dass die Reichweiten halt sehr begrenzt sind. Das heißt, die sind im Augenblick im Einsatz in der Ausflugsschifffahrt, wo also Tagesausflugsschiffe batterieelektrische Antriebe verwenden. Das funktioniert sehr gut. Es gibt jetzt Initiativen und demnächst auch dann Prototypen, die also mit Batteriecontainern arbeiten. Das heißt also, die elektrische Energie aus Batterien wird im Container gewechselt. Damit kann man dann größere Fahrstrecken erreichen. Es ist natürlich alles sehr viel teurer im Augenblick als der klassische Dieselantrieb und ist also sehr viel aufwendiger von der ganzen Logistik. Bei Batteriecontainern müssen die entsprechend an Standorten vorgehalten werden, sodass also diese Konzepte nicht marktreif sind, sodass man jetzt einfach alle Schiffe umrüsten kann. Die Bestrebungen sind da, die Forschung läuft dazu. Es gibt nur noch keine Lösung. Und man muss auch sehen, die Kosten sind entsprechend hoch, sehr viel höher als konventionelle Schiffe. Das ist im Grunde vergleichbar auch mit dem Straßenverkehr. Auch da gibt es inzwischen batteriegetriebene LKWs, aber zu sehr viel höheren Kosten. Die Dekarbonisierung der Flotte steht uns noch für große Herausforderungen und es ist noch kein Weg abzuzeichnen, auf welcher Technik das wirklich basieren wird später.
Jetzt habe ich verstanden, also die allermeisten Schiffe, die auf dem Rhein fahren, pendeln also zwischen den großen Seehäfen in den Niederlanden und fahren dann hier die großen Werke an. Wie weit ins Binnenland kann so ein Binnenschiff denn ungefähr reinfahren? Was haben wir in Nordrhein-Westfalen für ein Netz für Binnenschiffe?
Also in Nordrhein-Westfalen haben wir das Glück, dass wir das westdeutsche Kanalsystem haben. Das heißt also, das ganze Ruhrgebiet ist mit den Schiffen erreichbar und wird auch erreicht. Also wir haben sehr viele mittelständische Betriebe, auch die durchaus die Binnenschifffahrt nutzen als Versorgungsverkehrsträger. Kanäle gehen ja durchs Ruhrgebiet bis nach Dortmund oder dann eben auch weiter in den Mittellandkanal, letztendlich bis Berlin, nach Norden dann eben mit den Kanälen bis Hamburg. Das heißt also, wir sind gerade in diesem Bereich nördlich der Mittelgebirge sind wir sehr gut aufgestellt, was die Wasserstraßen angeht. Natürlich fallen die Chemieprodukte auf der Rheinschiene, Stahl, Eisen, Erz, das fällt sehr stark ins Gewicht. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie viel auch an anderen Produkten in kleineren Chargen sozusagen transportiert wird. Das können also auch Agrarprodukte sein. Und sie können halt letztendlich von Amsterdam, können sie durch Deutschland durchfahren, über den Rhein, den Main-Donau-Kanal, nachher bis ins Schwarze Meer.
Also hat die Binnenschifffahrt durchaus das Potenzial, Verkehr von der Straße aufs Wasser zu verlagern und die Straßen zu entlasten? Oder ich meine, wenn wir nochmal die nächsten Jahre in die Zukunft gucken und vielleicht wieder Wachstum haben und 3, 4, 5% Wachstum pro Jahr, führt ja auch immer dazu, dass mehr transportiert wird auf Straßen, die permanent verstopft sind. Sehen Sie da eine Chance für die Binnenschifffahrt, hier Entlastung zu schaffen?
Da gibt es ein riesiges Potenzial. Man muss nur auf die Karte schauen und kann sich fragen, warum überhaupt ein LKW auf der A3 fahren muss. Denn parallel dazu läuft der Rhein und man könnte sozusagen die ganze Fracht auch auf den Rhein transportieren, sodass nachher für der LKW nur noch für den Nahverkehr zuständig ist. Das heißt, man fährt mit dem Schiff bis zum nächsten Hafen und dann die letzten 50 Kilometer vielleicht noch mit dem LKW. Das gleiche gilt auch für die A2 nach Berlin. Parallel dazu läuft der Mittellandkanal. Es gibt also eigentlich keinen Grund, die Fracht auf dem LKW zu lassen. Die könnte auf den Kanal und müsste nur sozusagen an den Endpunkten noch mit dem LKW weiter transportiert werden. Also die Möglichkeiten sind da und die Kapazitäten der Wasserstraßen sind ausreichend vorhanden.
Also es gibt große Möglichkeiten, die Binnenschifffahrt auszuweiten. Warum passiert es denn bis heute noch nicht?
Ein ganz großes Problem ist, dass die Binnenschifffahrt in den Logistikketten nicht richtig eingebunden ist. Das liegt daran, dass die Speditionskaufleute in ihrer Ausbildung das Binnenschiff nicht kennenlernen. Das heißt also, es gibt in der Ausbildung zum Speditionskaufmann zwei Verkehrsträger, die man kennenlernen muss. Das ist die LKW und die Bahn. Die sind sozusagen verpflichtend. Dann muss optional noch ein dritter Verkehrsträger sozusagen aufgenommen werden ins Curriculum. Und das ist dann meistens das Flugzeug. Denn wenn man nicht direkt entlang der Wasserstraße lebt, sieht man nie ein Schiff, hat nicht das Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt. Und dann wird in der Ausbildung eben das Schiff auch nicht gelehrt, was dazu führt, dass Speditionskaufleute nie in ihrem Leben das Schiff wahrgenommen haben als Möglichkeit und so sozusagen auch im Hinterlandbereich niemand auf die Idee kommt, einen multimodalen Transport anzustoßen. Das heißt also, wenn ein Container aus dem Harz in den Export gehen soll zum Seehafen, dann sieht derjenige im Harz natürlich kein Schiff, sondern der hat die Spedition vor Ort, die hat einen LKW. Und dann kommt der Container auf den LKW und fährt mit dem LKW bis nach Rotterdam. Und niemand ist bewusst, dass es vielleicht viel günstiger wäre, dann nur bis zum nächsten Hafen an den Rhein zu fahren und dann den LKW abzugeben. Es gibt Initiativen, die auch von der IHK gefördert werden, um sozusagen das Bewusstsein für das Binnenschiff bei den Speditionskaufleuten zu stärken, dass man das Binnenschiff eher in die Ausbildung mit integriert, dass sozusagen zukünftig es selbstverständlich ist, auch das Binnenschiff in die Transportkette einzubeziehen.
Also sobald was im Container ist und man wohnt 50 Kilometer vom nächsten Kanal entfernt, lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzuschauen, ob man es nicht auch über ein Binnenschiff transportieren kann.
Genau, das lohnt sich immer. Es, wie gesagt, passiert einfach nur nicht, weil es im Bewusstsein nicht da ist.
Gehe aber trotzdem davon aus, dass es ein bisschen langsamer ist als Transport über die Straße.
Es ist etwas langsamer. Es ist tatsächlich auch gar nicht so viel langsamer, weil das Binnenschiff ja keine Ruhezeiten hat oder nicht haben muss. Das heißt, die großen Binnenschiffe fahren ja 24 Stunden durch. Das heißt, in der Zeit, wo der LKW-Fahrer schläft, fährt das Binnenschiff einfach weiter. Es ist natürlich etwas langsamer. Die Frage ist aber auch, ob wir die Erfordernis wirklich haben, dass auf den letzten Meilen die Transportgüter so schnell transportiert werden müssen. Das heißt also, wenn wir wissen, dass aus dem Ostasienverkehr der Container 6 Wochen auf dem Seeschiff unterwegs ist, dann ist die Frage, ob es in den letzten 1000 Kilometern dann plötzlich so wahnsinnig schnell gehen muss oder ob wir da nicht auch 1 oder 2 Tage mehr Zeit haben, denn viel länger braucht das Schiff auch nicht.
Also wir haben genug Kanäle und in den Kanälen, entlang der Kanäle gibt es auch genug Häfen, die durchaus die Kapazität hätten, noch 1 Million Container pro Jahr abzufertigen.
Ja, sicher. Die Kapazität haben wir. Und wir haben ganz viele Häfen, die also deutlich unterbeschäftigt sind, also die liebend gerne diese Fracht übernehmen würden.
Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit da mehr passiert? Also Sie hatten die Ausbildung der Spediteure schon angesprochen. Ist das Angebot denn wirklich schon da? Also wenn ich heute einen Container, sag ich mal, von Münster nach Antwerpen verschicken wollte, könnte ich das, wenn ich weiß, wen ich ansprechen muss, zwanglos oder einfach in die Wege leiten?
Das muss man einfach sagen. Ja, von Münster, da haben wir den Hafen so, das heißt, von Münster nach Antwerpen wäre überhaupt kein Thema. Wenn ich sozusagen die Reederei entsprechend anspreche, dann kann der Container sofort auf Reise gehen.
Das geht also raus an alle Speditionskaufleute. Denkt bitte an die Schiffe.
Ja. Und man muss eben auch sagen, der Containertransport mit dem Schiff ist in den meisten Fällen billiger. Bei den Schüttgütern haben wir sowieso keine Alternative. Das heißt, da gibt es gar nicht die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel von Dortmund 2000 Tonnen Schrott nach Antwerpen fahren will, das würde ich nie auf den LKW tun. Das geht immer mit dem Schiff. Das ist auch selbstverständlich. Da fragt keiner nach. Aber auch eben bei diesen kleineren Mengen ist es immer eine gute Idee, auch nach dem Schiff zu fragen.
Nochmal zurück auf Ihr Institut und das, was Sie hier so täglich tun. Gibt es so eine tolle Erfolgsgeschichte, die Sie mit uns teilen können, wo mal was richtig in der Praxis angekommen ist oder worauf Sie besonders stolz sind?
Ja, da gibt es ganz viele Erfolgsgeschichten. Wir sind als ein Transferinstitut, das heißt, unsere Aufgabe ist die Schnittstelle zwischen der Grundlagenforschung und der Anwendung. Und insofern ist es für uns selbstverständlich, dass die Entwicklung, die wir machen, zum größten Teil auch in der Praxis dann umgesetzt werden. Das ist natürlich sichtbar bei jedem Schiff, das wir entwickeln. Das heißt also, jedes Schiff, was bei uns im Tank war, im Schlepptank, wird dann auch gebaut und das fährt auch und das funktioniert. Und es funktioniert, soweit wir das wissen, auch immer gut. Das macht uns natürlich auch sehr stolz. Ein ganz gutes Beispiel ist die Stolt-Ludwigshafen. Wie gesagt, der erste große Tanker, der jetzt flachgängig ist, der also auch im Niedrigwasserperioden auf dem Rhein noch operieren kann und auch dann eben Chemiegütern zur BASF bringen kann. Es sind aber auch viele neue Entwicklungen, die wir angestoßen haben und die wir auch oder wir wollen mitführen in der Forschung und Entwicklung sind. Das ist das autonome Fahren, wo wir jetzt zwei Versuchsträger haben, zwei Forschungsschiffe, mit denen wir das entwickeln können, die jetzt funktionieren, die auch in vielen Projekten eingesetzt werden und die natürlich nachher dem Gewerbe sehr deutlich helfen werden, wenn der Fachkräftemangel so extrem wird, dass man auf die Automatisierungstechnik nicht mehr verzichten kann. Das Gleiche gilt auch mit der Automatisierung im Hafenbereich. Wir haben das Hafenforschungslabor aufgebaut, wo wir jetzt einen ersten Tankroboter entwickelt haben. Das heißt also ein Roboter, der automatisch ein Tankschiff sozusagen den Schlauch anschlagen kann und dann eben den Flüssigkeitsumschlag erledigen kann. Und es sind natürlich auch neue Entwicklungen, die wir angestoßen haben, die zum Beispiel den Schaufelradantrieb, der schon lange bekannt ist, den wir aber nochmal in einem Projekt hier von seiner mechanischen Gestaltung optimiert haben, der inzwischen von der Leistungsfähigkeit vergleichbar mit einem Propellerantrieb ist vom Wirkungsgrad, wo wir auch jetzt ein erstes Schiff sehen, was in der Schweiz gebaut wird, was diesen Antrieb verwendet. Viele Dinge, die bei uns in der Entwicklung waren, sind tatsächlich in der Praxis umgesetzt worden. Das macht uns natürlich auch sehr stolz, weil wir sehen, es wird nicht für den Elfenbeinturm geforscht, sondern es wird wirklich für den Anwender nachher, kommt ein Ergebnis raus.
Ja, das ist ja sehr schön. Jetzt haben Sie gerade noch bei Themen angeschnitten, das Thema autonomes Fahren. Ich schließe daraus, dass das DST also mehr ist als ein großer Wassertank, sondern Sie eben auch andere Technikbereiche mittlerweile etabliert haben und auch Expertise aufgebaut haben in anderen Bereichen, die Sie auch Ihren Kunden zur Verfügung stellen.
Ja, fast alles, was irgendwie mit Binnen- und Küstenschiff zu tun hat, machen wir inzwischen. Das ist zum Beispiel das autonome Fahren. Da kommt die Notwendigkeit einfach daher, dass wir in der Binnenschifffahrt auch einen großen Fachkräftemangel haben. Das heißt, wir haben jetzt schon Schiffe, die nicht fahren können, weil sie nicht bemannt sind. Und da entwickeln wir eben die Techniken, dass das Schiff automatisiert fahren kann. Ich gehe davon aus, dass wir in 10 bis 15 Jahren so weit sind, dass die Schiffe an sich unbemannt fahren könnten. Das wird man sicherlich so schnell dann nicht in der Praxis umsetzen. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Schiff, was jetzt nur mit einer Besatzung bemannt ist und damit auch nur 14 Stunden fahren kann, dann mit einem solchen Automaten eben 24 Stunden operieren kann, weil ja im Grunde der Automat fährt und die Crew, die noch an Bord ist, nur noch zur Reserve als Backup-Option mitfährt. So dass wir also alleine den Einsatzbereich eines Schiffes und damit auch natürlich auch die Gewinnmöglichkeiten, die Erwerbsmöglichkeiten für das Schiff eben deutlich erhöhen können. Wann wir dann dazu kommen, dass wir nur noch Roboterschiffe auf dem Rhein haben, wo wir keinen Schiffsführer haben, das wird sicherlich auch sehr, sehr lange dauern. Aber die Entwicklung geht dahin.
Und was nutzen Sie dann für so autonomes Fahren mit solchen Schiffen? Also da hat man natürlich wenig Markierung, es gibt keine Straßenmarkierung. Also ein Auto muss ja im Prinzip nur vorne eine Kamera haben und dann weiß man schon im Prinzip, wo es lang geht, zumindest fürs Geradeausfahren. So ein Schiff hat natürlich nicht so viele Anhaltspunkte. Das heißt, Sie müssen, was für Informationen müssen Sie da verrechnen, dass so ein Schiff alleine fahren kann?
Wir haben die Wasserstraßenkarte, das heißt, wir wissen schon mal, wo wir sind und wo der Fluss ist und können mit der Wasserstraßenkarte auch schon sehr gut navigieren. Das können Sie heute auch als Produkt schon kaufen. Das heißt, Sie können schon quasi einen Automaten kaufen, der auf dem Fluss einfach eine Bahn abfährt. Das heißt, wenn Sie ihm vorgeben, wo das Schiff fahren soll, dann kann das Schiff alleine das Ruder steuern und genau diese Bahn abfahren. Entscheidend ist jetzt aber, dass Sie natürlich die anderen Verkehrsteilnehmer beobachten und darauf reagieren oder interagieren mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Und das sind jetzt die Herausforderungen, die wir gerade bearbeiten. Erkenne ich alle anderen Schiffe, die unterwegs sind, und kann ich voraussagen, was die machen werden? Denn das ist eine der größten Herausforderungen in der Binnenschifffahrt im Gegensatz zum Autoverkehr, dass ich weit vorausplanen muss. Das heißt, ich kann nicht einfach reagieren und schnell eben bremsen und schnell ausweichen, sondern ich muss alle meine Aktionen Minuten vorausplanen, mein Verkehrsgeschehen anders beurteilen können. Natürlich habe ich auch keine spielenden Kinder, die mir plötzlich vors Schiff springen können mit dem Ball. Dafür muss ich aber schon im Vorhinein wissen, auf welcher Seite des Flusses wird das mir entgegenkommende Schiff wirklich fahren und wie kann ich sozusagen dieses Schiff gefahrlos passieren. Und daran, wie gesagt, arbeiten wir noch. Es gibt aber sehr viele Ansätze, die dahin führen. Die Schiffe tauschen zwischen untereinander ihre Positionen mit dem AIS-Daten aus. Ich kann die anderen Schiffe mit dem Radar sehr gut erkennen, auch bei schlechtem Wetter. Zusätzlich haben wir natürlich entsprechende Kameras an Bord, die wir auswerten, und auch LIDAR-Systeme, also im Grunde ähnliche Sensoren, die auch das Auto verwendet. Ich gehe davon aus, dass wir so in 3,5 Jahren Level 3 Plus erreicht haben. Das heißt, das Schiff kann an sich automatisiert eigenständig fahren, braucht eventuell aber noch das Eingreifen des Menschen. Das Gleiche, was Sie auch im Auto schon kaufen können, das also bei Mercedes, glaube ich, bietet es an. Das Auto fährt alleine. Sie können auch die Hände vom Lenkrad lassen. Sie können andere Sachen machen, aber eventuell müssen Sie doch auf Forderungen sehr schnell reagieren und dann das Lenkrad in die Hand nehmen und selbstständig steuern. Und mit dem 3 Plus, also mit dem Plus, wollen wir noch kennzeichnen, dass der Schiffsführer mehr Zeit dazu hat. Mhm. Die Hoffnung ist, dass er so viel Zeit hat, dass er zum Beispiel aus der Ruhephase aufwachen kann, aus seiner Wohnung ins Steuerhaus gehen kann und dann sozusagen übernimmt. Das heißt, er bräuchte eine Zeit von bestimmt 15 Minuten, die das Schiff alleine noch klarkommen müsste. Das heißt, wenn das Schiff erkannt hat, ich bin nicht mehr in der Lage, sozusagen selbstständig zu steuern, dann hat es aber immer noch einen Fallback-Modus, dass es sagen kann, naja, 15 Minuten halte ich irgendwie durch, ohne einen Unfall zu machen, und dann ist ja der Mensch da und kann dann übernehmen. Das wollen wir erreichen als Nächstes, und wenn wir das haben, dann sind es noch Schritte, ich will nicht sagen kleine Schritte, aber dann sind die Schritte absehbar, die man dann erreicht, um dann Level 4 und 5 zu erreichen.
Wenn jetzt jemand denkt, ach, so Binnenschiffer, könnte ich mir vorstellen, wie wird man eigentlich Binnenschiffer?
Oh, das ist ganz einfach. Das ist ein Ausbildungsberuf. Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einer Reederei ab, haben eine 3-jährige Ausbildung und können danach im Anschluss, dann sind Sie sozusagen Matrose und können danach im Anschluss sich weiterqualifizieren, beziehungsweise Sie können das auch direkt schon vorab vereinbaren, dann ist es etwas längerer Ausbildungsgang, dass Sie danach dann Schiffsführer sind. Sie kriegen dann ein europäisches Befähigungszeugnis, ein Schiff steuern.
Und es gibt auch einen Markt für angestellte Schiffskapitäne.
Ja.
Die haben nicht alle ihr eigenes Schiff, sondern haben ganz normalen Arbeitsvertrag.
Also es gibt ganz viele angestellte Schiffsführer und wie gesagt, der Markt ist enorm groß. Das heißt also, wir haben einen riesigen Bedarf an Schiffsführern. Es gibt die Partikuliere, das sind die selbstständigen Schiffsführer. Das heißt, das sind Schiffsführer, denen das Schiff selbst gehört. Das war früher auch eines der klassischen Lebensmodelle. Man hatte also sein Schiff, man hat mit der Familie auf diesem Schiff gewohnt. Die Kinder sind auch groß geworden. Die sind dann in der Schule, wenn die in die Schule gingen, sind die ins Internat gegangen und die Schifferschule, sind also dann da beschult worden, waren aber in den Ferien dann wieder bei ihren Eltern auf dem Schiff und da spielte sich das Leben ab. Dieses Modell ist ein Auslaufmodell, muss man sagen. Es gibt immer noch Schiffseigner, die sozusagen mit ihrem eigenen Schiff fahren und dann auch an Bord leben. Die haben aber trotzdem alle auch ein Haus an Land. Und trotzdem sitzt hier noch eigenständige Unternehmer. Der Anteil schwindet aber zunehmend, weil auch die klassischen Partikuliere jetzt in ein Alter kommen, wo sie in Rente gehen. Und das wird sich dann verlagern zu den großen Reedereien, die also dann Schiffsbetreiber sind mit mehreren 100 Schiffen zum Teil und dann eben auch angestellte Schiffsführer haben.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass wir eigentlich eine großartige Infrastruktur haben, also Binnengewässer, die große Bereiche des Landes eigentlich erschließen. Wie sieht es denn aus mit dem Zustand der Infrastruktur?
Ja, wir haben leider bei den Wasserstraßen einen großen Modernisierungsbedarf, einen Erneuerungsbedarf. Man muss denken, dass die Wasserstraßen, die Kanäle halt alle zu Kaisers Zeiten gebaut wurden. Das ist inzwischen schon sehr, sehr alt. Und bei den Wasserstraßen ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel gespart worden. Hier gibt es einen großen Bedarf. Bis jetzt hat die Wasserstraßen aus diesem neuen großen Sondervermögen nichts abbekommen. Das heißt also, da würden sich die Binnenschiffer natürlich wünschen, dass auch hier die Erneuerung stattfindet, damit sozusagen die Transport- oder die Leistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt erhalten bleibt.
Schauen wir mal auf die Zukunft Ihres Institutes. Wie sieht Ihre Arbeit in 20 Jahren aus?
Ich denke, in 20 Jahren sind wir noch weit damit beschäftigt, die Flotte zu dekarbonisieren. Dekarbonisieren heißt ja nicht einfach nur, jetzt den Motor auszutauschen, sondern die ganzen Schiffskonzepte, vielleicht die Einsatzzeit, wenn die Fahrwege begrenzt mit dem Energieträger, das muss ja alles angepasst und optimiert werden. Das heißt also, da steckt noch sehr viel Bedarf drin. In 20 Jahren wird auch die Automatisierung von der Technik sicherlich so weit sein, dass sie grundsätzlich funktioniert, dass sie einsatzfähig ist. Wir werden aber dann den regulatorischen Rahmen noch sehr lange zu kämpfen haben. Und wir werden gerade in den gemischten Verkehren, das heißt also, wenn rein manuelle Schiffe zusammen mit vielleicht völlig unbemannten Schiffen dann operieren, wird das sicherlich uns zu noch große Herausforderungen stellen. Das heißt also, auch da wird es Forschungsbedarf geben. Also gerade im Bereich der Logistik gibt es sehr interessante Konzepte, die auch noch in ferner Zukunft sicherlich erforscht werden müssen. Eine Idee ist das sogenannte Physical Internet. Die Idee ist, dass man sozusagen in das Logistiksystem ein Paket aufgibt und einfach erwartet, dass es beim Empfänger ankommt, so wie wir eben im Internet ein Datenpaket aufgeben, zum Beispiel eine E-Mail, und einfach nur erwarten, dass die E-Mail beim Empfänger abgeliefert wird und uns völlig egal geht, auf welchem Weg es dahin kommt, welche Switche und Router und Hubs unterwegs sozusagen erreicht werden. Genauso kann man sich vorstellen, dass man eine Fracht einfach ins System aufgibt und das Logistiksystem, wie auch immer das gestaltet wird, selbstständig organisiert, wie diese Fracht dann beim Endkunden ankommt. Und in diesem Transportnetz können eben verschiedene Akteure unterwegs sein. Das kann eben auch das Binnenschiff sein. Das heißt, die Häfen müssen involviert werden. Das heißt, wir haben am Ende vielleicht sogar ein selbstorganisierendes System, wo natürlich trotzdem die entsprechenden Akteure auch mit verdienen können. Das ist natürlich nichts, was jetzt einfach so umsonst geht und beliebig ist. Aber das könnte ein System sein, was eben Frachtverkehre noch sehr viel effizienter macht. Das heißt also, es gibt noch ganz viele große Forschungsthemen, wo das Binnenschiff eingebunden sein kann. Das heißt, in 20 Jahren werden uns die Themen nicht ausgehen.
Diesen letzten Aspekt habe ich noch nicht ganz verstanden. Also was muss ich ändern in einer Transportkette? Heute bringe ich mein Paket zu DHL und die organisieren die gesamte Kette, bis es wieder am Adressaten ankommt. Wie sieht das aus in so einem neuen System?
Ja, wir haben das schon im Endverbraucherbereich, kennen wir das, dass wir diese Paketstationen haben. Bei DHL heißen die Packstationen, bei Amazon, glaube ich, Amazon Locker. Das heißt, sie haben Boxen mit einzelnen Fächern für die Pakete für den Endkunden und jeder Versanddienstleister hat seine eigene Packstation, wo er dann entsprechend die Pakete hinterlegt. Da gibt es ja schon Überlegungen, dass sozusagen die Versanddienstleister sich zusammentun und jeweils nur gemeinsam diese Stationen betreiben. Das heißt, für mich als Endkunden ist es im Grunde egal, womit das gekommen ist. Ich habe eine Paketstation, wo ich mein Paket abhole. So gibt es auch Überlegungen, dass in dem Endverkehr in der letzten Meile nur noch ein Dienstleister jeweils ein Wohngebiet anfährt und nicht mehr 5 Autos nacheinander am Tag die einzelnen Häuser befahren. Das heißt also, ein Versanddienstleister sozusagen übernimmt die Arbeit für andere. Und das könnte man sich auch mit dem Container im Hafen vorstellen. Das heißt, ich als Mittelständler liefere einen Container im Hafen ab und sage, der muss eben nach Indonesien. Der Hafen übernimmt den Container und nimmt dann einfach das nächste Schiff, was im Hafen liegt und was bis zum Seehafen, sagen wir mal Rotterdam, fährt und packt den Container darauf und wartet nicht darauf, dass ein spezielles Schiff einer speziellen Reederei kommt. Und so würde dann die nächste Reederei, die praktisch am nächsten Tag kommt, würde entsprechend andere Container mitnehmen, sodass mir als Endkunden auch dem Container, ist egal, auf welchem Schiff es fährt.
Okay, würde aber eine intensive Kooperation der einzelnen Marktteilnehmer auch dringend brauchen dann.
Das würde eine Kooperation der Marktteilnehmer brauchen, aber wir kennen das ja auf dem Strommarkt so. Wir haben nur ein Kabel und trotzdem läuft sozusagen Strom in Anführungszeichen von verschiedenen Anbietern drauf. Im Grunde ist es alles derselbe Strom, es wird nur verrechnungstechnisch nachher anders abgebildet. Wie gesagt, diese Modelle sind auch schon ganz gut ausgearbeitet. Man kann das auch so gestalten, dass trotzdem jeder der Versanddienstleister oder jetzt der Transporteure, der Räder, dass jeder sozusagen auf seine Kosten kommt. Das heißt, für die Dienstleistung, die er liefert, auch entsprechend entlohnt wird. Das ist schon möglich.
Also wir sehen mal wieder, nach der Forschung ist vor der Forschung und einem guten Institut geht niemals die Arbeit aus. Herr Dr. Henn, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.